Dieser Podcast wird unterstützt von der FH Joanneum, Hochschule für angewandte Wissenschaften.
This remarkable film shows a cat in the middle of a night's sleep. Now, believe it or not, the cat is still asleep, but because some of its nerve pathways have been cut, it's acting out its dreams.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute tauchen wir in die faszinierende Welt der Träume ein, machen dabei aber einen weiten Schritt weg von uns selbst. Wir gehen der Frage nach, was die Wissenschaft bisher eigentlich über Träume bei Tieren herausgefunden hat. Träumen Tiere überhaupt? Und wenn ja, wovon?
Ob Tiere träumen? Wer Haustiere hat, wird diese Frage wahrscheinlich entschieden mit Ja beantworten. Hunde, die im Schlaf wild herumjapsen oder jaulen und die Pfoten ganz rasch bewegen, wie beim Laufen. Oder Katzen, die schlafend auf der Couch Mäuse fangen. Das sieht schon ziemlich stark danach aus, als ob da im Schlaf ein innerliches Erlebnis abläuft. Wissenschaftliche Nachweise für Träume bei Tieren zu erbringen, ist aber alles andere als einfach.
Fragen können wir sie ja leider nicht, beziehungsweise wir können sie schon fragen, aber werden halt keine brauchbaren Antworten bekommen. Tatsächlich ist es äußerst schwer, wissenschaftlich fundierte Aussagen über das Träumen von jemandem zu machen, der nicht darüber sprechen kann. Das Erlebnis des Träumens hat ja viel mit kognitiven Prozessen zu tun, mit Abläufen im Gehirn, aber auch mit dem Bewusstsein. Und dazu sind selbst beim Menschen noch viele Fragen offen. Bei vielen Tierarten steht die Forschung aber überhaupt erst am Anfang. Fest steht jedenfalls, dass sich das Bild von der Traumfähigkeit bei Tieren in der Wissenschaft im Laufe der Zeit sehr stark verändert hat. Und jetzt gerade erleben wir eigentlich so etwas wie eine zweite Wende.
Ja, interessanterweise sind zum Beispiel im 19. Jahrhundert sehr viele Naturforschende ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass Tiere träumen können. Zum Beispiel Charles Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie, traute allen Säugetieren und auch allen Vögeln zu, träumen zu können und auch so etwas wie ein Vorstellungsvermögen zu besitzen. Und speziell über mögliches Träumen bei Hunden wurde damals viel geforscht und noch einiges publiziert, weil diese Tiere eben von außen betrachtet oft Verhaltensweisen zeigen, die stark an intensives Träumen, wie wir es von uns Menschen kennen, erinnern. Im 20. Jahrhundert hat sich in der Biologie dann aber ein anderes Bild von Tieren durchgesetzt.
Da kam dann immer mehr der sogenannte Behaviorismus zum Zug. Diese Schule verschrieb sich ganz dem Versuch, das Verhalten von Tieren, aber auch von Menschen, streng naturwissenschaftlich zu erklären, ohne dabei auf innere Vorgänge, auf das subjektive Erleben oder auch auf Gefühle Rücksicht zu nehmen. Das Verhalten von Tieren wurde da eigentlich vor allem auf äußere Faktoren zurückgeführt, wie eine Reizreaktionskette, weil sich eben innere Prozesse wissenschaftlich nicht präzise messen lassen. Deshalb hat man das einfach überhaupt weggelassen. Und im 20. Jahrhundert hat sich dann eigentlich das auch so entwickelt, dass man viele Annahmen über tierische Fähigkeiten aus der Zeit davor dann begonnen hat abzulehnen, weil die im Verdacht standen, dass es sich eher um menschliche Projektionen handelt. Dass also Forschende in der Vergangenheit eher dazu geneigt haben, Tieren, ohne dass sie wirklich wissenschaftliche Evidenz dafür haben, menschliche Eigenschaften und Fähigkeiten zuzuschreiben. Das ist tatsächlich eine Gefahr in der Biologie, auf die man sehr stark aufpassen muss, dass man nicht andere Spezies vermenschlicht und dadurch zu völlig falschen Deutungen kommt. Die Herangehensweise des Behaviorismus hat in der Biologie dann zwar wichtige wissenschaftliche Entdeckungen gebracht, gleichzeitig aber auch sehr große Forschungslücken offen gelassen. Und eine Folge daraus war generell ein sehr viel distanzierteres Verhältnis zu Tieren, die eben eher wie instinkt- und reizgesteuerte Maschinen wahrgenommen worden sind, als wie eigenständig fühlende, denkende Wesen. Und Träume bei Tieren passten in dieses Bild eigentlich überhaupt nicht. Und die Idee dazu zu forschen, wurde eigentlich auch von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern abgelehnt oder nur auf einer rein funktionellen Ebene betrieben.
Aber auch diese Sichtweise hat sich in der Zwischenzeit wieder geändert. Tiere sind keine Maschinen. So viel ist jetzt wieder klar. Und vor allem in den vergangenen 20 Jahren haben Forschende enorm viel über die erstaunliche Intelligenz und auch Empfindungsfähigkeit vieler Tierarten herausgefunden. Mit der Forschung zum Bewusstsein von Tieren haben wir uns übrigens schon in einer früheren Folge von Rätsel der Wissenschaft genauer beschäftigt. Auch die tierische Traumforschung nimmt inzwischen wieder Fahrt auf, angetrieben durch einige bahnbrechende Entdeckungen.
Wenn Tiere uns aber nicht von ihren Träumen erzählen können, wie lässt sich dann überhaupt nachweisen, dass sie es tun? Da gibt es einige unterschiedliche Ansätze dazu. Einer davon ist die Messung der Gehirnaktivität im Schlaf. Wie man schon seit Jahrzehnten weiß, gibt es beim Menschen ja zwei sehr verschiedene grundsätzliche Schlafzustände, den sogenannten REM-Schlaf und den Non-REM-Schlaf. Im Non-REM-Schlaf sinken der Blutdruck und die Körpertemperatur. Wir schlafen da viel tiefer und träumen eigentlich kaum in dieser Phase. Im REM-Schlaf dagegen träumen wir sehr intensiv und das Gehirn zeigt auch sehr hohe Aktivität in diesem Zustand. REM steht dabei für Rapid Eye Movement, weil in dieser Phase auch schnelle Augenbewegungen nachweisbar sind, die unter den geschlossenen Lidern passieren, so als ob wir uns eben umschauen in unseren Träumen. Bei Menschen findet ungefähr 20-25% des Schlafs im REM-Zustand statt.
Diese REM-Schlafphase, die gibt es aber nicht nur bei uns. Inzwischen ist diese oder zumindest sehr ähnliche Schlafphasen auch bei zahlreichen anderen Spezies nachgewiesen worden. Bei Hunden zum Beispiel oder Katzen oder anderen Säugetieren, aber auch bei Vögeln. Und sogar bei ganz anderen Tiergruppen gibt es inzwischen Hinweise auf REM-ähnliche Schlafzustände, zum Beispiel bei Fischen, Kraken oder seit kurzem sogar bei Spinnen.
Das beweist allerdings noch nicht, dass diese Tiere wirklich alle träumen. Es gibt aber Möglichkeiten, noch mehr über die Hirnaktivität im Schlaf herauszufinden, wie der Wissenschaftsphilosoph David Peña Guzmán von der San Francisco State University erklärt. Peña Guzmán hat das vielbeachtete Buch When Animals Dream geschrieben, das sich mit dem Forschungsstand und den ethischen Implikationen des tierischen Träumens befasst.
If you compare what the brains of many animals are doing when they are asleep and when they are awake, so if you just hold them side by side and try to juxtapose them, you realize that there is a significant difference. However, in the middle of the sleep cycle, typically there is a moment when the electrical activity, the patterns of neuronal activation that we see coming out of the animal brain begin to resemble those of the waking state. They don't just begin to resemble them, in fact, they match them.
Die Idee dabei ist also, die Gehirnaktivität während des REM-Schlafs mit der Aktivität im Wachzustand zu vergleichen. Das wird mittels EEG gemacht. Elektroenzephalographie. Und die Messung der Hirnströme wird dann besonders interessant, wenn man sich das zum Beispiel bei bestimmten Tätigkeiten anschaut. Und genau das hat ein Forschungsteam Anfang der 2000er Jahre bei Zebrafinken gemacht und dabei Erstaunliches herausgefunden.
Zebrafinken sind für die Biologie deshalb besonders interessante Vögel, weil sie als Jungtiere von ihren Artgenossen bestimmte Gesänge erlernen. Bei diesen Vögeln gibt es sowas wie lokale Dialekte, also die haben nicht alle die gleichen Gesänge, sondern da kann man tatsächlich bei unterschiedlichen Populationen ganz verschiedene Gesänge finden. Und die Forschenden haben sich angeschaut, welche Gehirnaktivität sich bei jungen Zebrafinken beobachten lässt, wenn die neue Laute üben, also wenn sie tagsüber singen, und was in ihrem Gehirn beim Schlafen in der Nacht passiert. Das Ergebnis kam damals recht überraschend. Es passiert nämlich genau das Gleiche. Die Aktivitätsmuster im schlafenden Gehirn passen genau zu den Vorgängen bei den Singübungen untertags.
Und daraus haben die Forschenden geschlossen, dass die Vögel im Schlaf das tagsüber Erlernte erneut durchspielen. Bei uns Menschen ist das ja ganz ähnlich. Da verdichten sich auch die Hinweise darauf, dass wir Erlerntes im Schlaf festigen. Träumen die Zebrafinken also nachts vom Singen? So weit wollten die Forschenden damals nicht gehen. Sie haben vermutet, dass diese neuronalen Wiederholungen eher wie ein automatisiertes Computerprogramm ablaufen, ohne Wahrnehmung der Tiere.
Ja, diese Interpretation folgte noch mehr der alten, der behavioristischen Schule. Dabei ist es aber nicht geblieben. Schon wenig später machte ein Team um Matthew Wilson vom Massachusetts Institute of Technology in Boston ein recht ähnliches Experiment mit Ratten.
How could you actually study animal dreams? And the answer is to bypass the mechanisms of dream report and go directly to the source. And that is to record the activity of brain cells while animals are awake and having experience, and then record the activity of the same cells while animals are sleeping, and ask, essentially, compare the patterns.
Ratten sind für ihr gutes räumliches Verständnis und auch für ihr erstaunlich gutes Gedächtnis bekannt. Und in den Versuchen mit diesen Tieren haben Wilson und seine Kolleginnen Ratten durch ein Labyrinth laufen lassen. Die Ratten mussten den Ausgang finden und wurden dann dort mit Futter belohnt. Wie bei den singenden Zebrafinken wurden dabei eben auch ihre Hirnströme gemessen und dann später mit der Hirnaktivität beim Schlafen verglichen. Da waren die Übereinstimmungen ebenfalls verblüffend. Die Ratten schienen im Schlaf genau die Aufgabe zu lösen, die ihnen zuvor gestellt worden war. Die für räumliches Denken zuständigen Neuronen in ihrem Gehirn waren sogar genau gleich lang aktiv, wie sie davor gebraucht haben, um den Weg durch das Labyrinth zu finden. Wenn die Ratten also im Schlaf das tagsüber Erlebte erneut genau durchspielen, genau wieder durch das Labyrinth durchlaufen, was ist das dann anderes als Träumen?
Ja, also da liegt der Schluss schon sehr nahe, dass da was ganz Ähnliches abläuft als bei uns Menschen. Und Ähnliches ist inzwischen auch bei einigen anderen Tierarten nachgewiesen worden. Tauben zum Beispiel zeigen im REM-Schlaf oft dieselben Hirnaktivitäten wie beim Fliegen. Leider lässt sich so aber nicht wirklich eindeutig nachweisen, ob Tiere ihre Träume auch bewusst erleben. Einiges spricht dafür, dass sie Träume wie Erlebnisse wahrnehmen, und Hinweise darauf gab ein aufsehenerregendes Katzenexperiment schon vor einigen Jahrzehnten.
In den 1960er Jahren stellte sich der französische Neurowissenschaftler und Traumforscher Michel Chauvet eine interessante Frage, nämlich: Welcher Mechanismus hält uns eigentlich beim Träumen davon ab, aufzustehen und physisch genau das zu tun, was wir im Traum machen? Wie genau geht diese Muskellähmung, die wir da haben beim Schlafen, vonstatten, die eben dafür sorgt, dass wir liegen bleiben und, wenn wir jetzt zum Beispiel vom Laufen träumen, nicht aufstehen und laufen, sondern zwar das Gefühl haben im Traum, aber es physisch nicht tun? Chauvet hat vermutet, dass ein bestimmter Teil des Gehirns für diesen Zustand sorgt. Und um das zu überprüfen, griff er zu eher drastischen Methoden. Er schaltete bei mehreren Katzen chirurgisch diesen Teil des Gehirns aus, der im Verdacht stand, dafür zuständig zu sein, und hat dann beobachtet, was mit den Tieren in der Nacht passierte. Das Ergebnis war ziemlich erstaunlich, wie David Peña-Guzman erzählt.
And what he found was nothing less than revolutionary in its time, and I think today. He found that indeed the cats that had been surgically affected suddenly would perform the spectacle of their dreams from top to bottom. And there are videos of this on YouTube for those who might be interested. If you Google Michel Chauvet cats, you can find some of the original footage of the cats in his laboratory.
This remarkable film shows a cat in the middle of a night's sleep.
And these are cats that start literally fighting with imaginary enemies in the lab while they're asleep, but they're moving around, they're walking, they're jumping.
Now, believe it or not, the cat is still asleep. But because some of its nerve pathways have been cut, it's acting out its dreams.
They're attacking the air with their paws.
Its brain shows all the signs of REM sleep, but its muscle activities suggest an exciting dream life chasing flies and mice.
Or there are also cats that start displaying fear behaviors. The ears go down, they start receding, they start showing the teeth as a mode of defense. And so you can see the spectacle of their dreams played out for you as a motoric performance.
If our muscles weren't paralyzed, we too would probably act out our dreams in this way. Perhaps it's fortunate for our partners that we don't.
Definitiv, ja. Während sie sich also im REM-Schlaf befunden haben, haben die Katzen gespielt, gekämpft, Mäuse gefangen und so weiter. Chevet zweifelte nicht daran, dass die Tiere ihre Träume auslebten. Für die Schlafforschung insgesamt war das ein ganz bahnbrechendes Experiment.
And so this research from the 1960s helped establish that there is in fact this period of the mammalian sleep cycle, which Chevet called paradoxical sleep, where there is indeed a paradox, because the body seems to be inactive, yet the mind is fully active. And what he did is he reactivated the body during that phase of sleep as a way of letting that mental reality that was playing internally manifest itself outwards.
Wie man auch Kraken und Spinnen beim Träumen beobachten kann, ob Tiere Albträume haben und was die tierische Traumforschung für uns Menschen bedeutet, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück.
Sind wir mal ehrlich, das Leben ist kompliziert genug. Wissenschaft und Forschung manchmal auch. Dabei sind die Fragen dahinter oft alltäglich.
Warum weiß mein Auto vor mir, dass ich gleich bremsen muss?
Kann ich ohne schlechtes Gewissen reisen?
Wie schmecken Mehlwürmer und warum kleben manche Menschen ihre Webcams ab?
Die Antworten gibt's bei Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.
Und zwar so, dass man es versteht.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Wir haben bisher vor allem von Hinweisen auf träumende Säugetiere und Vögel gesprochen, von Hunden, Katzen, Ratten, Tauben und Zebrafinken. Aber was ist eigentlich mit ganz anderen Tiergruppen, die evolutionär noch viel weiter von uns Menschen entfernt sind? Wo steht denn die Forschung da?
Da gibt es einige sehr spannende Studien aus den vergangenen Jahren, zum Beispiel zu Oktopoden. Kraken sind ja generell sehr faszinierende Tiere und auch die Wissenschaft ist sehr an ihnen interessiert, denn sie besitzen überraschende kognitive Fähigkeiten. Manche Forschende gehen davon aus, dass Kraken ähnlich intelligent sind wie Hunde. Gleichzeitig, und deshalb ist das so spannend, sind sie evolutionär extrem weit von uns entfernt. Also der letzte gemeinsame Vorfahre, das war wahrscheinlich ein Wurm, lebte vor ungefähr 600 Millionen Jahren. Das heißt, dass vieles, was Kraken heute können, sich ganz unabhängig von unserer eigenen Evolutionsgeschichte entwickelt hat. Und vieles funktioniert auch ganz anders. Also Kraken haben zum Beispiel kein zentralisiertes Nervensystem mit einem Gehirn, so wie wir. Ihre Neuronen sind stattdessen über den ganzen Körper verteilt. Der Großteil davon befindet sich in ihren Armen. Und zu den jüngeren Erkenntnissen über diese Meeresbewohner gehört auch, dass sie, ähnlich wie wir, eine aktive Schlafphase haben, die ein bisschen an unseren REM-Schlaf erinnert. Und jetzt kommt's, in dieser Phase wechseln schlafende Oktopoden manchmal plötzlich ihre Farben. Als würden sie sich vor Feinden tarnen oder Beutetieren auflauern. Anders gesagt, als würden sie davon träumen, das zu tun.
Das ist wirklich extrem faszinierend. Einer der ersten Forschenden, die das dokumentiert haben, war der amerikanische Meeresbiologe David Scheel. Ihr findet Aufnahmen davon auf YouTube und sie sind es wirklich wert, sich anzusehen. Ja, weil man da auch die Farbveränderungen noch viel besser sieht. Zum Beispiel unter dem Titel Heidi, the Dreaming Octopus. Hören wir da kurz rein.
And last night, I witnessed something I've never seen recorded before. Then she turns all dark. Octopuses will do that when they leave the bottom. This is a camouflage, like she's just subdued a crab and now she's going to sit there and eat it. And she doesn't want anyone to notice her. It's a very unusual behavior to see the color come and go on her mantle like that.
Wenn man also einen Oktopus beim Schlafen beobachtet, ja, kann man ein ganz wildes Farbspiel bestaunen, das wirklich beeindruckend ist. Und Hinweise auf REM-ähnliche Schlafzustände bei einer recht unerwarteten Tiergruppe, die wiederum ganz anders ist, hat vor 2 Jahren ein deutsches Forschungsteam entdeckt, nämlich bei Spinnen.
Die Forschenden um Daniela Rössler von der Universität Konstanz haben eine Springspinnenart nächtelang beim Schlafen beobachtet Und ja, dabei auch Erstaunliches entdeckt. Die meiste Zeit nämlich sind diese Spinnen einfach nur da gehangen, wie tot. Aber in regelmäßigen Abständen haben sie plötzlich begonnen, irgendwie zu zucken, ihre Beine zu bewegen, den Hinterleib, wo die Drüsen sind, die die Spinnenseide produzieren, haben sich bewegt. Und dann war wieder Ruhe. Waren sie also aufgewacht oder war das auch ein aktiver Schlaf, so wie unser REM-Schlaf?
Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen, sind bei Spinnen eben nicht nachweisbar. Die meisten Spinnen haben zwar gleich mehrere Augen, bewegen können sie diese aber auch im Wachzustand nicht. Aber hinter ihren Augen haben Springspinnen bewegliche Netzhautröhren, die durch Muskeln gesteuert werden können. Und bei Babyspinnen sind diese Röhren sogar von außen noch sichtbar. Rössler und ihre Kollegen beobachteten also junge Springspinnen beim Schlafen mit einer speziellen Kamera und fanden dabei heraus, dass während der scheinbar aktiven Schlafphase sich auch diese Netzhautröhren wild bewegt haben.
Wovon jetzt so eine Babyspinne träumt, würde mich schon interessieren. Hoffentlich von den angenehmen Dingen im Spinnenleben, was auch immer diese sein mögen. Wenn Tiere aber träumen, dann wäre es ja auch überraschend, dass es immer nur positive Träume sind. Und tatsächlich gibt es auch einige Hinweise auf Albträume bei Tieren. Beim japsenden Hund jetzt, der zuckend auf dem Sofa liegt, lässt sich das nicht leicht sagen, ob der jetzt vor freudiger Aufregung oder aus Angst dieses Verhalten zeigt, was ihm da genau durch den Kopf geht. Bei einigen anderen Tieren gibt es im Verhalten aber klarere Hinweise darauf.
Du hast ja vorhin auch schon Kraken erwähnt. Da wurde zum Beispiel vielfach beobachtet, dass sie sich im Schlaf tarnen, also so, als ob sie sich vor einem Feind verstecken müssten. Und für einen Oktopus ist ein Zusammentreffen mit einem großen Raubfisch definitiv ein Albtraum und diese Angst verfolgt ihn womöglich also bis in den Schlaf.
Beobachtungen deuten auch darauf hin, dass es zum Beispiel bei Elefanten so etwas wie sehr schlechte Träume gibt.
I also talk about research that we have from field studies on elephant communities showing that many elephants experience terrific nightmares, especially in the wake of trauma. When young elephants in particular experience a deeply traumatic effect, such as witnessing human poachers murder one of their family members and cut out the tusks, those young animals remember that scene. It just gets burned into their memory. And later, when they are asleep because they've been traumatized, they begin replaying that over and over again. And they replay it so much that it can become a problem for their well-being, for their mental well-being. And what I try to do is paint a picture of the emotional depths of other animals, just all the complex, deep, revealing emotional states that they can experience and how sometimes those come out in various kinds of dreams. They can be negative dreams like nightmares, but they can also be extremely positive dreams where you see not so much fear and terror and trauma coming to the foreground, but desire and aspiration and hope as well.
Die Biologie, die Kognitionsforschung bei Tieren und die Neurowissenschaften verändern unser Bild von Tieren immer stärker. Und dazu trägt auch die Traumforschung bei. Statt als instinktgesteuerte Automaten, ein Bild, was noch vor einem Jahrhundert sehr stark verankert war, erscheinen immer mehr Tierarten heute als Wesen, die zu komplexen Emotionen und erstaunlichen kognitiven Leistungen fähig sind und sogar Formen vom Bewusstsein haben. Das muss natürlich auch Konsequenzen für unseren Umgang mit Tieren haben, sagt Pena Gussmann.
When it comes to animals, there has been a lot of debate about whether we can attribute or assign rationality to them or whether we can even assign cognition. And the argument that I make is that in some ways that doesn't really matter because the kind of consciousness that we should really pay attention to is not access consciousness or cognition and rationality, but phenomenal consciousness. And I say, if the reason that we ought to care about an entity is because it has phenomenal consciousness, since that's the foundation of moral status, and if animals have phenomenal consciousness by virtue of dreaming, because dreams are phenomenal states, then it follows that animals have moral status and that they deserve to be included in our moral frameworks. And so learning that an entity has a mind raises ethical questions.
Diesen Aspekt finde ich total wichtig. Je mehr wir über Tiere herausfinden, desto absurder erscheint ja unser Umgang mit vielen von ihnen. Wie wir das einteilen, welche Tiere uns lieb sind und welche entbehrlich sind, was jetzt Haustiere und was Nutztiere sind, das ist schon recht willkürlich eigentlich. Und die Bedingungen, unter denen sehr viele Tiere gehalten werden, lassen sich eigentlich nur dann rechtfertigen, wenn man die Augen eben davor verschließt, wie empfindsam und intelligent diese Tiere eigentlich sind und wie bewusst sie diese Erfahrungen machen. Wenn man also ignoriert, dass sie vielleicht auch Träume haben.
Wir werden sehen, was die Traumforschung noch alles so ans Licht bringen wird, bei uns Menschen, aber vor allem auch bei Tieren.
Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Praxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, träumt schön.
Normally when we dream, we're effectively paralyzed from the neck down. But that paralysis has been bypassed in this cat. Its brain shows all the signs of REM sleep, but its muscle activities suggest an exciting dream life chasing flies and mice.
Sind wir mal ehrlich, das Leben ist kompliziert genug. Wissenschaft und Forschung manchmal auch. Dabei sind die Fragen dahinter oft alltäglich.
Warum weiß mein Auto vor mir, dass ich gleich bremsen muss?
Kann ich ohne schlechtes Gewissen reisen?
Wie schmecken Mehlwürmer und warum kleben manche Menschen ihre Webcams ab?
Die Antworten gibt's bei Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.
Und zwar so, dass man es versteht.
Überall, wo es Podcasts gibt.